Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Wenn ich KI einsetze und nicht einfach vortrainiert nehme, sondern auf die Daten meines Unternehmens trainiere, mit den Daten meines Unternehmens fütter, mit den Daten meines Marktes fütter, dann kriege ich auch spezifische Empfehlungen. Wenn ich einen Bot losschicke und sage, kauf Klopapier, dann kauft der Klopapier und nicht noch einen Schokoriegel dazu, nur weil der im Angebot ist. Ich muss bereit sein, Daten da auch reinzugeben. Wenn jeder nur da sitzt und sagt, die Marke teilt nichts mit dem Händler, der Händler teilt nichts mit der Marke, der Agentur will eh keiner was zeigen, dann wird es nicht funktionieren.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute habe ich einen ganz bekannten Gast, der schon in der Folge 26 und 70 dabei war, den Jan Schonmakers von Hase und Igel. Jan, ich freue mich mega, dass du das dritte Mal Lust hast, mit mir zu quatschen über ganz aktuelle Themen. Hallo Jan.
Moin Thomas, ich freue mich auch sehr über unseren Hattrick.
Genau, Hattrick, das dritte Mal. Vielleicht die 26 und 70, also die Folge 26 und 70 nicht gehört haben. Jan, stell dich doch mal kurz vor und was dein Unternehmen macht.
Ein herzliches Moin an alle Hörer. Schön, dass ich dabei sein darf. Jan Schönmakers, Gründer und Geschäftsführer von Hase und Igel. Hase und Igel ist ein deutsches Software- und KI-Unternehmen, das mit seinen Lösungen Firmen hilft, ihr Marketing zu fokussieren auf die Hebel, die wirklich Erfolg, die wirklich ein Return on Invest bringen, indem die Algorithmen Chancen im Markt identifizieren, Erfolgstreiber identifizieren und Erfolg zuordnen. Also woran lag es eigentlich, dass die eine Kampagne geklappt hat und die andere nicht? Persönlich komme ich auch aus dem Marketing und aus genau solchen Fragen. Ich führe also zwar ein Unternehmen, das man im weiteren Sinne IT zuordnen kann, bin aber selbst kein ITler, sondern Marketer.
Ja, mega. Du, Jan, jetzt laufen wir ja schon eine ganze Weile zusammen im Markt rum. Wir, also Hase und Igel und Macapo, also laufen, dass wir zusammen auch auftreten. Und jetzt ist in den letzten Monaten ist einiges immer aufgekommen bezüglich dieser Werbeplanungsthematik, ja. Weil natürlich Konkurrenz oder sagen wir Mitbewerber jetzt auch sagen, sie machen auch eine KI-Werbeplanung, aber die machen die mit generativer KI und wir machen die ja mit analytischer KI. Könntest du vielleicht den Zuhörern kurz erklären, was der Unterschied ist und was der vor allem auch der Unterschied in der Qualität ist?
Selbstverständlich. KI wird immer so als ein Wort zusammengefasst, aber
leider, ja.
Ist es ja nicht eine Person, wenn man sich das so vorstellt. Das heißt so oft, die KI macht was für uns, aber man müsste sagen, die KI machen was für uns, denn KI ist ein Team und nicht eine Einzelperson sozusagen. Das heißt, es gibt verschiedene Arten künstlicher Intelligenz, verschiedene Charaktere, wenn man so will, und die haben verschiedene Eigenschaften. Und so die beiden großen Richtungen, Agenten kann man auf beides aufsetzen, das wäre die dritte. Aber die beiden großen Grundrichtungen sind eben generative KI und analytische KI. Generative KI ist sowas wie ChatGPT oder Anthropic Claude, Perplexity. Die ist dafür entwickelt, so heißt sie schon, was zu generieren. Das heißt, im Team ist die quasi der Kreative, der Art Director. Die schreibt Texte, die macht Bilder, die kommt auf kreative Konzepte, geht dazu mit einem ins Sparring. Die analytische KI, die ist eben der Nerd, der Wissenschaftler, der Analyst, die ist nicht darauf ausgerichtet, was Kreatives zu generieren, die ist darauf ausgerichtet, analytisch rauszufinden, was ist wirklich los, was passiert, was funktioniert und auf der Basis zu empfehlen, was man am besten tun sollte. Die können damit natürlich super zusammenarbeiten, wie in einer Agentur auch oder in einer Marketingabteilung. Ich habe meinen Analyst, meinen Strategen, der herausfindet, was wollen die Kunden, wie funktioniert der Markt, was sollte ich tun. Und wenn der das rausgefunden hat, dann gibt er das dem Kreativen, der sagt, jetzt mach eine coole Kampagne draus. So kann das gut funktionieren. Und so greift es von der Logik ja auch bei euch im Macapo-System. Wenn man sagt, man setzt da ein klassisches LLM wie GPT oder sonst was drauf an, also generative KI, die wird einem auch ein Konzept vorschlagen, das schick klingt für einen Media-Mix, für einen Werbedruck. Das wird aber oft erstens sehr allgemein, sehr generisch sein, weil die eben quasi das Internet auswendig gelernt hat und nicht genau die Zahlen des einzelnen Unternehmens und seiner Märkte analysiert hat. Und vor allem werden häufig Dinge drin vorkommen, die so nicht stimmen, weil das Modell das entweder falsch verstanden hat oder weil es anfängt zu flunkern, wenn es nicht weiter weiß. Das ist immer das Problem bei generativer KI, dass sie sehr eloquent ist. Das klingt immer toll, was sie einem empfiehlt, auch was einem ChatGPT oder Gemini vortragen. So ist die Welt und ich lese das und sage, boah, wow. Und wenn man es dann nachprüft, sieht man, na, das stimmt aber so nicht ganz. Und das liegt eben daran, dass die dafür gar nicht gemacht sind. Die sind nicht gemacht dafür, die Wahrheit zu ermitteln oder zu rechnen. Die sind dafür gemacht, zu kreativ zu schreiben. Und das ist halt ein Problem, wenn man die damit für Aufgaben nimmt, für die sie gar nicht gemacht sind. Genau wie man unsere analytische KI jetzt nicht nehmen könnte, um zu sagen, schreib mir ein Gedicht wie Shakespeare. Und das ist was, was nach wie vor schon was Besonderes ist, wie ihr das einsetzt, dass man sagt, die analytische KI, die macht die Analysen und da haben wir dann auch eine Erklärbarkeit drin, da haben wir keine Halluzination drin, da haben wir eine mathematische Korrektheit drin, die man da, wenn es darum geht, wie verteile ich meine Budgets, ja auch haben will, das möchte ich erklären.
Unbedingt, ja.
Und genau. Dahinter, wenn es dann darum geht, wie sehen die Werbemittel aus, da wird es dann kreativ und da darf es dann ja auch kreativ werden.
Du hast eben gerade über Return on Investment gesprochen und was hat sozusagen eine KI im Einsatz bei Vertrieb und Marketing. Und das hat man jetzt auch in ganz, ganz vielen Berichten draußen in der Presse oder auch, sag mal, auf LinkedIn. Wie siehst du das denn? Also Return on Invest und KI, das ist ja immer so der großes Thema. Bringt das was, bringt das nichts? Wo laufen wir denn dahin gerade?
Also bisher bringen vielen Unternehmen ihre KI-Projekte in Marketing und Vertrieb noch nichts messbar. Also eine Lernkurve natürlich schon. Mhm. Das ist gut, wenn Leute sich mit einer neuen Technologie beschäftigen und da mehr Kompetenz kriegen. Das ist eine Investition, die für Unternehmen in der Regel sinnvoll ist, weil es ein Upskilling ist, die ihre Marke befähigt. Aber die lässt sich natürlich schwer in Heller und Pfennig messen, wenn es wirklich darum geht, mache ich jetzt mehr Umsatz aus meinem Werbebudget oder spare ich hier gigantische Arbeitszeit? Da sieht's oft mau aus. Da gibt's auch Zahlen zu, diese 85%, die angeblich nichts bringen, die halte ich für etwas hochgegriffen. Die sind auch sehr durch die Bank. Aber dass man sagt, mehr als die Hälfte spielen ihr Geld nicht rein, das ist mir total plausibel. Das liegt aber nicht an der Technologie, sondern es liegt an der Frage, wo man die einsetzt. Weil viele Unternehmen eben KI entweder als so ein Versuchslabor sehen oder auf was springen, was sie woanders gesehen haben. Und das ist halt meistens irgendwo die reine Asset-Kreation. So das Erste, was Firmen angefangen haben mit KI, war oft, wir spielen mit ChatGPT und lassen uns Texte schreiben. Und dann fangen Unternehmen, denken dann oft automatisch, sie müssten, wenn sie KI im Marketing und Sales machen, damit anfangen, dass sie sagen, ja, KI schreibt mir Gesprächsprotokolle, KI formuliert mir E-Mails, KI schlägt mir Werbeslogans vor, KI macht mir Bilder. Einfach, weil sie gesehen haben, andere machen es auch. Jetzt ist erstens die Frage, hilft ihnen das weiter? Wenn die richtig gut prompten, kann man ja durchaus gute Ergebnisse haben. Dann ist aber die zweite Frage, passiert da die eigentliche Wertschöpfung? Habe ich eine deutlich krassere Wertschöpfung im Unternehmen, weil mir KI Gesprächsprotokolle schreibt oder weil mir KI E-Mails vorformuliert? Das kommt sehr darauf an, wie viel Zeit ich vorher dafür verbracht habe, E-Mails zu formulieren und wie gut die vorher schon waren. Meistens ist das nicht der echte Kernprozess. Meistens liegen die Kernprozesse im Marketing und im Vertrieb, eben zum Beispiel in der Mediaschaltung, wo setze ich wie meine Budgets ein oder überhaupt in der Priorisierung der Produkte, ja, für welche Produkte werbe ich jetzt, welche stelle ich nach vorne im Schaufenster, im Newsletter etc., wie entwickle ich meine Produkte, welche Argumente nutze ich, da liegen oft im Marketing und Vertrieb die entscheidenden Hebel oder im Vertrieb, ja, wen spreche ich überhaupt an? Wer sind meine Leads? Wie segmentiere ich die? Wer wird A-Kunde? Und wenn ich auf solche wirklichen Business-Themen die KI ansetze, dann habe ich, wenn ich es gut mache, auch direkt, schnell und stark einen ROI. Denn dann werde ich wirklich da effizienter und präziser, wo mein Wert auch entsteht. Das setzt aber halt voraus, dass ich als Unternehmen KI auch in meine Kernprozesse integriere und nicht sage, das ist so ein Versuchsding, ich gebe mal 3 Mitarbeiter, stelle ich beiseite und sage, macht ihr mal irgendwas mit KI, das ist die Zukunft. Sondern da muss ich mir wirklich halt in meinem Business die Prozesse angucken, sagen, womit verbringen wir eigentlich hier am meisten Zeit und wo kommt am Erfolg her, um dann zu testen, kann ich da eine intelligente Automatisierung mit KI nutzen, um da, wo wir wirklich die meiste Zeit verbringen, wo wir wirklich die meiste Wertschöpfung haben, schneller und besser zu werden.
Wenn jetzt mal in Zukunft alle das jetzt so richtig schön in ihre Kernprozesse integriert haben, also analytische, generative KI, Bot-KI und so weiter, wird es denn da noch einen Wettbewerbsvorteil geben? Wie siehst du das?
Das kommt stark drauf an, wie man KI angeht. Da sind wir eigentlich wieder bei der ersten Frage. Wenn jetzt alle die gleichen generativen LLMs nehmen, möglichst noch so, wie man sie im Netz kriegt und nicht in lokalen Instanzen, dann kriegen auch alle mehr oder weniger die gleichen Antworten. Denn wenn ich jetzt so, wie es im Netz steht, zum Beispiel ein ChatGPT nutze, dann ist es trainiert auf Daten, die allgemein im Netz stehen. Und wenn jetzt alle kommen und stellen dem Fragen, dann kriegen sie Antworten der gleichen Basis und werden in eine ähnliche Richtung laufen. Wenn ich KI einsetze und nicht einfach vortrainiert nehme, sondern auf die Daten meines Unternehmens trainiere, mit den Daten meines Unternehmens fütter, mit den Daten meines Marktes fütter, dann kriege ich auch spezifische Empfehlungen. Und wenn jetzt 2 Unternehmen, die in Konkurrenz stehen, das mit ihren jeweiligen Eigendaten füttern, selbst wenn die auf den gleichen Markt gehen, haben sie immer noch verschiedene Daten aus dem eigenen Unternehmen, werden auf verschiedene Modelle kommen und auf verschiedene Empfehlungen. Dafür muss ich aber eben überlegen, welche meiner Daten fütter ich ins Modell. Da bin ich wieder bei dem Thema, wo liegt das Modell? Möchte ich an irgendeine Cloud in Amerika meine geheimsten Betriebsdaten schicken? Nehme ich dafür vielleicht doch lieber eine deutsche Cloud, wie es ja bei uns der Fall ist, wie es bei euch der Fall ist, wie es auch bei 2 anderen Anbietern der Fall ist. Aber solche Fragen muss man sich stellen, wenn man das Allerheiligste rausgibt. Wem gehören die Daten? Wo liegen die? Und man muss dafür sorgen, dass man die Daten überhaupt hat. Also wenn ich sage, ich weiß eigentlich gar nicht, wo meine Absatzdaten liegen, ich kriege aus meinen Läden auch nichts zurück, habe ich mich noch nie gekümmert drum, dann werde ich das der KI nicht gut beibringen können. Mhm. Wenn ich was reingebe, dann kriege ich auch sehr spezifische Empfehlungen. Da haben wir ja zum Beispiel einen schönen Fall von einer führenden Versicherung hier gemeinsam, die sich den Aufwand gemacht hat, die ja eben nicht nur die Marktdaten spezifisch erhoben hat mit unserem System, um rauszufinden, wie viele Leute sind eigentlich hier im Markt für ein bestimmtes Versicherungsprodukt, wie viele Autos von einem bestimmten Typ gibt's da überhaupt, wie neu sind die, was die Kaufkraft etc., sondern die wirklich gesagt haben, wir kümmern uns darum, diese Daten selbst auch aus unserer Organisation reinzubringen, sagen, wir haben die ganzen Abschlüsse dahinter, wir haben die Kundeninformationen dahinter und wir haben natürlich über das Macapo-Portal die ganzen vergangenen Werbeschaltungen dahinter und darauf trainieren wir ein spezifisches Modell. Das gibt dann natürlich ganz andere Empfehlungen, als es jetzt bei einer anderen Versicherung wäre, die andere Kunden hat, die andere Produkte hat. Mhm. Hat dann ja auch dazu geführt, dass schon binnen 3 Monaten der ROI um fast 19% nach oben gegangen ist, weil es halt von vornherein gepasst hat, weil es spezifisch war. Wenn die jetzt rausgegangen wären und hätten ChatGPT oder Claude gefragt, hätten sie Empfehlungen gekriegt, die sinnvoll gewesen wären, gut geklungen hätten, aber man hätte nie so schnell eine Traktion dran gekriegt, weil es erstmal nichts mit ihnen zu tun gehabt hätte.
Mhm. Jetzt sind wir ja im Local Branding Heroes Podcast. Und lass uns mal in den lokalen Bereich gehen. Du hast jetzt viel über Daten gesprochen und Daten aus dem Netz, Marktdaten, eigene Daten. Und jetzt ist da die Frage, so ein lokaler Händler, ein lokaler Versicherungsvermittler, ein lokaler Handwerker, wie kann denn der mit KI so richtig arbeiten, mit so, wie kriegt er die Daten her, sodass da überhaupt richtig was passieren kann? Weil wir sprechen ja immer von großen Marken, die das natürlich irgendwie hinkriegen, aber wie kann es so ein kleiner hinkriegen?
Also erstmal ist es unabhängig von der Größe, ob ich Daten kriege. Es geht eher darum, habe ich mein Geschäft vernünftig im Griff, habe ich es vernünftig erfasst. Natürlich ein großes Unternehmen hat im Zweifel mehr Daten, weil es mehr Kunden hat, mehr Filialen. Aber die reine Zahl ist gar nicht unbedingt das Entscheidende. Wichtiger ist, dass ich einen Prozess einigermaßen ganzheitlich abbilde und das über eine längere Zeit. Und das kann auch ein kleinerer Händler oder eine regionale Kette, ein regionales Franchise. Und gerade lokale Einzelhändler oder Unternehmen, die über sie verkaufen, sind da in einer sehr guten Position, weil sie die eigentlich durchaus im Griff haben. Wenn bei mir einer ins Geschäft kommt, das kann ich feststellen, ob das über eine Lichtschranke ist, über Kamera, über ein Bluetooth-Beacon oder ob ich einfach über mein Google Maps, Google Business Profil die Walk-ins über die Android-Smartphones erfasse, was da quasi frei Haus geliefert kriege. Wenn der in meinem Geschäft ist und ich setze sowas wie Retail Media Digital Signage ein, dann habe ich an den Geräten ja auch eine Sensorik, sagt, haben die das angeguckt, sind die vorbeigelaufen? Ich habe die Kassendaten dahinter, das sind die härtesten Daten überhaupt, weil ich am Ende weiß, was hat der Kunde gekauft. Und da hört's ja nicht auf, sondern ich kann auch von außen Daten reinholen, was passiert um mein Geschäft, was Menschen suchen vor Ort nach meinen Produkten, wie viel rufen vor Ort die Anfahrtsbeschreibung zu meinem Laden auf, wie ist das Wetter, wie ist der Verkehr, das wirkt sich natürlich aus darauf, wie viele Leute gerade in die Innenstadt gehen, wie viele Menschen wohnen überhaupt in der Zielgruppe, wenn wir zum Beispiel Motorsägen verkaufen wollen, wie viele Leute haben hier einen Garten im Einzugsgebiet, das sind alles Daten, die kriege ich ja und die kriege ich auch als kleiner Händler und damit kann ich die Reise eigentlich vom Addressable Market bis zu wie viel habe ich wirklich verkauft, ziemlich bruchlos abbilden und zwar in einer Weise, die zukunftsfest ist, denn in E-Commerce und Online-Marketing macht uns KI zunehmend Probleme, weil immer mehr des Traffics, der irgendwo klickt und mit den Agenten sogar auch immer mehr des Traffics, der irgendwo kauft, Bots sind und ja, am Ende als Marke nicht Bots erreichen, sondern Menschen. Denn Bots tun das, was ihnen aufgetragen ist. Die lassen sich nicht beeindrucken von einem Upselling-Angebot oder einer Recommendation-Engine oder Remarketing. Wenn ich einen Bot losschicke und sage, kauf Klopapier, dann kauft der Klopapier und nicht noch einen Schokoriegel dazu, nur weil der im Angebot ist. Und auch bei den Marken ist er im Zweifel festgelegt. Wenn ich jemand neu in eine Marke gewinnen möchte oder ihn dazu bringen möchte, dass er noch aus Serendipity was kauft, was er im Geschäft entdeckt hat, das funktioniert mit einem Menschen, nicht mit einem Bot. Und die Punkte, die ein Händler vor Ort hat, eben, sind da Leute mit dem Auto lang gefahren? Haben die direkt vor Ort was bei Google gesucht? Sind sie ins Geschäft gelaufen? Haben sie gekauft? Haben sie mit Digital Signage interagiert?
Ja,
die Daten das sind hast du nicht echte Menschen, müssen. Da ist nichts spotifiziert, da ist nichts fälschbar und das wird damit natürlich immer wichtiger, je mehr sich im Netz die KI tummelt. Im Baumarkt vor Ort, da tummeln sich nach wie vor wir.
noch nicht, gell? Ja. Ja, aber das heißt ja, also wenn ich jetzt das Fazit ziehe, ist KI stärkt Local Branding und lokales Business mehr als die E-Commerce-Plattform. Kann man das so sagen?
Absolut. Also ich bin überzeugt davon, wenn lokale Händler und lokale Marketer es schlau spielen, können sie ein viel attraktiverer Partner werden wieder für die Marken und für die Werbebranche, während Online-Marketing und E-Commerce eben zunehmend Probleme haben wegen diesem ganzen AI-Traffic, AI-Slop.
So wie du schon erwähnt hast gerade.
Genau, das wird wieder wichtiger, weil Marken eben Menschen erreichen wollen. Und wenn ich mir im Netz immer weniger sicher sein kann, dass das ein Mensch ist, vor Ort kann ich mir sicher sein. Und damit kann ich auch aus dem Verhalten des Menschen vor Ort beruhigt lernen, weil ich weiß, was der gerade tut, ist für mich wirklich relevant. Das ist nicht ein Bot, das ist ein Jan oder ein Thomas.
Genau. Das hört sich aber nach einer ganz krassen, radikalen Wende an. Jetzt ist für mich du hast einen Artikel, den werden wir geschrieben, den werden wir unten auch in den Shownotes verlinken, genau zu dem Thema. Aber für mich ist so die Frage, das ist ja radikal. Und warum ist von dieser Wende noch nicht so viel in den Medien unterwegs oder das ist noch nicht in aller Munde? Weil normalerweise wird man jetzt sagen, wow, krass, da müssen wir uns einstellen da drauf.
Zum einen ist es eine recht neue Entwicklung. Ich meine, dass die KI-Bots und der KI-generierte Inhalt und so weiter so explodieren, ist jetzt seit 2-3 Jahren der Fall. Und die Agenten, das geht jetzt erst so richtig los. Während die Leute vorher 30 Jahre lang immer wieder gehört haben, der stationäre Einzelhandel ist tot und Out-of-Home-Postwurf, oh Leute, das ist so 90er, das macht doch keiner mehr. Und sowas bleibt natürlich lange hängen. bis man merkt, ups, stimmt vielleicht doch nicht. Auf der anderen Seite sehe ich aber als das größere Problem, dass viele Werber jetzt schon sehr nervös sind, was zum Beispiel Programmatic angeht, weil sie das zunehmend merken, dass die Sachen schlechter funktionieren, aber noch keine Alternative gefunden haben. So, wenn ich weiß, das funktioniert hier nicht mehr so gut, aber ich kann nicht beantworten, was tue ich stattdessen, dann schiebe ich es noch vor mir her und vor allem stelle ich mich dann nicht hin und sage öffentlich, ich habe ein Problem, wenn ich noch keine Lösung habe. Und da muss halt auch der Einzelhandel und da müssen die Offline-Werbung, die lokale Werbung, ihr Game aufs nächste Niveau heben, wenn sie konkurrieren will mit zum Beispiel Programmatic, wenn sie Budgets zum Beispiel aus Programmatic zurückholen will, weil da haben sich die Leute längst dran gewöhnt, ich kann hier in Echtzeit bieten, ich kann quasi Wirkung einkaufen, wenn ich dann zu meinem Supermarkt gehe und der verkauft mir noch, da läuft 2 Stunden was auf dem Display, Punkt. Das ist die Leistung. Mhm. Dann wird das nicht klappen. Das heißt, um diese Chancen zu nutzen, da muss Local Branding und muss der Einzelhandel auch die Gelegenheit beim Shop ergreifen und sich selbst ein Stück weit neu erfinden.
Ja, und was ist da deine Vorstellung mit der Gelegenheit, um sich neu zu erfinden? Das ist ja im Offline- wie im Online-Bereich ja so beim Local Branding. Also was wäre da deine Idee?
Da müsste ich die Frage jetzt an dich geben, weil wer könnte die besser beantworten als du, Thomas? Ihr seid ja, was das angeht, wirklich weit vorne. Zumindest was meine Idee angeht, denn die ist im Grunde eine Steilvorlage für Marcapo. Aus meiner Sicht ist Thema 1, wenn lokaler Handel, lokales Marketing eben an diese programmatic-artige Logik rankommen will und den Brands auch diesen Mehrwert bieten will, muss zum einen die ganzen Daten aus den vielen Silos zusammenkommen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Laden hat eigentlich alles. Ja, super. Aber das eine liegt im Google Maps Profil, das andere ist von außen zugekauft, das dritte ist im Signage Display, das vierte ist im Kassensystem. Mir nutzt es erst was, wenn es zusammenkommt. Das heißt, ich brauche dafür ein Portal, eine Datenbank, ob das Marcapo ist, ob es Neutrum ist, ob es was ist, was sich der Händler theoretisch selber baut. Aber ich muss die Daten zusammenbringen und die auch so zusammenführen, dass sie vergleichbar sind. Auf der Basis muss ich dann sinnvolle Modelle aufbauen und trainieren, die halt nicht nur die Daten abbilden und der Marke dokumentieren, okay, da sind 3 Leute reingekommen, einer hat gekauft, sondern die daraus Erkenntnisse, die daraus Empfehlungen ableiten und schon der Firma sagen, hey, dem Händler, deine 500 € im Monat, die solltest du am besten so einsetzen aufgrund folgendes Modells. Das wissen wir nämlich, weil wir die Daten haben. Also weg von rein Dokumentation. Wir sammeln mal irgendwelche Daten und machen einen Chart draus hin zu präskriptiv auf Basis der Daten empfehlen KI-Modelle, was du tun solltest. Und das musst du dann auch umsetzen können. Denn die Empfehlung ist schön, aber wir wissen alle, wie es dem lokalen Einzelhändler geht, der hat meistens keine Zeit und keinen Bock, sich hinzusetzen und zu sagen, ich buche jetzt noch in 5, 6, 7, 8 verschiedenen Werbesystemen was durch. Und in der Marke sitzen vielleicht noch ein paar Leute, die Zeit haben an Kappa, aber haben sie auch die Zeit im Markt, wenn die jetzt schnell in Echtzeit reagieren können und dann müssen sie sich erst hinsetzen und noch mit irgendwelchen Mediaagenturen verhandeln. Die Erwartung ist natürlich, das geht automatisch. Gerade wenn man konkurriert mit den ganzen E-Commerce, Programmatic und so weiter Strecken. Und das finde ich nach wie vor beeindruckend, wie ihr mit Marcapo schon früh, bevor dieser ganze Hype aufkam, genau diese Bretter gebohrt habt, zu sagen, das muss erstens alles in einem Portal und in einer Datenbank zusammenlaufen. Zweitens, da müssen Empfehlungen rauskommen und nicht nur Dokumentation. Genau da arbeiten wir ja auch zusammen. Dafür setzen wir auf unser Neutrum-System. Und dann müssen die Empfehlungen aber exekutierbar sein. Und das ist ja eben wirklich auch der Clou bei euch, dass man sagen kann, so, und der Mediaplan, den die KI jetzt empfiehlt, wenn ich das Vertrauen in die KI habe und sage, ja, das darf die, dann bucht die es direkt durch und ich gucke und sage, ups, wow, meine Werbung läuft hier ja. Und das ist ja genau die Logik, an die sich die Firmen online gewöhnt haben. Und wenn ich das auch im Local-Marketing bieten kann für einen Plakat, für eine Postaktuell-Sendung, für einen, eine In-Store-Maßnahme etc.
Ja, oder für eine Online-Maßnahme wie eine Meta-Ad genau, oder eine Google-Ad. Ja.
Genauso, dass dann kann ich in der Geschwindigkeit und in dem Komfort mithalten. Das heißt, die Marke, die verliert keine Geschwindigkeit, die verliert keine Bequemlichkeit gegenüber online. Sie gewinnt aber eben diese Authentizität, dass ich die Touchpoints in der wirklichen Welt habe und damit beweisen kann, ich habe es mit Menschen zu tun, anstatt mir die ganze Zeit Sorgen machen zu müssen, ob das statt den 55% Bots in einem Vierteljahr schon 65% Bots sind, die bei mir geklickt haben und eben nicht Menschen.
Das heißt also, man müsste in dem lokalen Bereich noch mehr Daten holen, also zum Beispiel die vom Digital Signage, also wer läuft dann vorbei, vielleicht auch wer ist in den Laden gekommen, also mit Lichtschranken, aber vor allen Dingen auch die ganzen Kassendaten, also die Verkaufsdaten. Und dann wäre man eigentlich perfekt aufgestellt, dass der lokale Handel oder der lokale Vertriebspartner eine bessere Datenlage hat als E-Commerce.
Absolut. Die Kassendaten, die sind am Ende die ultimative Wahrheit. Es kommt natürlich darauf an, wenn ich zum Beispiel Smartphones verkaufe mit Vertrag, dann kann ich auch als Marke sehen, wurde ein Vertrag aktiviert. Mhm. Aber wenn ich Bio-Lebensmittel verkaufe oder wenn ich einen Rasenmäher verkaufe, dann sehe ich ja nicht direkt, wurde was verkauft, ohne dass ich vom Händler die Daten zurückkriege. Und das ist was, wo Händler lange gesagt haben, das ist unser Schatz, auf dem bleiben wir sitzen und maximieren damit unsere Verhandlungsposition gegenüber den Marken. Lange war das ja auch nachvollziehbar. Aber wenn Händler sich da nicht weiter bewegen, egal ob jetzt kleine Einzelhändler, die das für sich machen oder die großen Retailer-Ketten, werden sie diese Chance nicht ergreifen können. Denn wenn ich da an die großen Budgets ran will und wirklich im großen Stil möchte, dass Marketing wieder lokaler wird, wieder mehr in Retail geht und raus aus eben rein online und rein E-Commerce, dann muss ich aufhören, einfach nur Werbeflächen oder Aufmerksamkeit zu verkaufen. Dann muss ich Wirkung verkaufen und dann muss ich mich damit beschäftigen, wie beweise ich Wirkung. Und technisch geht das ja alles schon längst. Das gemeinsame System hier ist ja ein Beispiel dafür.
Ja, ja.
Aber ich muss bereit sein, Daten da auch reinzugeben. Wenn jeder nur da sitzt und sagt, die Marke teilt nichts mit dem Händler, der Händler teilt nichts mit der Marke, der Agentur will eh keiner was zeigen, dann wird es nicht funktionieren.
Jan, was für ein schönes Schlusswort. Ich stelle jetzt nicht die Frage, was wird in Zukunft passieren, weil das hast du alles schon beantwortet. Dankeschön für deine Zeit, weil ich habe gesehen, wir sind tatsächlich jetzt schon an die 30 Minuten dran und will das Format jetzt auch nicht sprengen. Ich glaube, wir brauchen noch mal eine vierte Runde, wenn der Markt sich mal wieder so schön dreht, dass wir da miteinander quatschen, Jan. Danke dir für deine Zeit.
Ich danke.
Wer den Jan jetzt noch richtig persönlich kennenlernen möchte, den möchte ich einladen auf den Local Branding Day in Bonn am 29.09. Dort hält Jan genau mit diesem Thema einen Workshop.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.